Also zu sagen, man bekämpft sich nicht mit Waffen oder mit Fäusten, sondern man battelt sich. Und zwar mit den Talenten, mit denen man hat. Und man überwindet alle Klassen, weil es ist scheißegal, ob du reich bist oder arm so. Wenn du gut breaken kannst, dann bist du der King auf der Tanzfläche, ja. Und das hat mir immer gefallen, sozusagen. Das, was jeder eigene mit, als einzelner Mensch mitbringt, zur Masse zu machen und nicht die Stärke und Gewalt nach vorne zu stellen.
Herzlich willkommen zur neuen Folge Was ist Rap für dich? Mit Nico Backspin. Mein Name ist Curse. Nie vergessen, du musst Hip-Hop lieben, als wärst du immer nur Fan geblieben.
Moin, mein Name ist Nico Backspin und der heutige Gast ist Luise Amsberg. Sie ist Politikerin für die Grünen im Bundestag aktiv und ich habe sie mal im Rahmen von Viva Con Agua kennengelernt. Mein Freund Michael Fritz hatte uns zusammengebracht, weil sie ein bisschen auf der Suche war nach urbaner Inspiration. Und dabei hat sich herausgestellt, dass sie Rap-Fan ist. Und seitdem tauschen wir beide uns regelmäßig darüber aus. Also nur logisch, dass sie irgendwann auch Gast in diesem Podcast wird. Viel Spaß.
Also Rap ist für mich erstmal Kunst, Poesie, Gefühl. Ja, auch eine Lebenseinstellung auf jeden Fall, ein Lebensgefühl. Und dann bin ich immer gleich bei der Frage, rede ich eigentlich über Hip-Hop oder rede ich eigentlich über Rap?
Boah, sehr gut, dass du auch gleich mit der genauen Definition anfängst. Ich habe mir bewusst den Titel Was ist Rap für dich genommen, weil halt Rap immer der einfachste Einstieg ist für die Leute, die da heraus schon aber dann immer auch erklären können, wie sie die Kultur dahinter sehen. Und das ist in diesem Fall wahrscheinlich bei dir auch so, dass du ein bisschen mehr weißt als einfach nur ein paar Platten. Aber lass uns mal anfangen. An den Beginn deiner Liebe zu Rapmusik. Kannst du dich an den ersten Kontakt erinnern? Deine erste Platte, dein erster Song, irgendetwas?
Vieles, ja. Also vor allen Dingen auch an das Gefühl tatsächlich in der Zeit. Also suchende 14-Jährige, die sich loseisen möchte von Papas Musikgeschmack.
Was hat Papa gehört?
Papa hat coole Musik gehört und da kommen wir auch sicher nochmal zu, weil ja. Ich habe irgendwann sehr, sehr viel zurückgefunden zu ihm. Aber ich brauchte meinen eigenen Weg dazwischen und Papa hat erstmal sozusagen sowieso viel Musik konsumiert, aber ist dann so sehr gelandet bei Deep Purple, den Stones und so weiter und so fort.
Ja.
Pink Floyd, auch großes Thema bei uns gewesen immer.
Und wie kommt man dann an Rap?
Mein Papa hat mir tatsächlich mit 13 eine Konzertkarte geschenkt für Lenny Kravitz. Hat meine beste Freundin und mich in der Wuhlheide in Berlin abgeliefert, hat gesagt, viel Spaß beim Konzert.
Stark.
Und ich war vorher schon sehr viel auf Konzerten, also Tina Turner, Stones und so weiter, habe ich alles schon vorher mitgemacht, auch so Neil Young und diese ganzen Geschichten. War auf jeden Fall musikalisch mega dabei.
Wollte ich gerade sagen, eine sehr gute Sozialisierung dann auch.
Ja, meine Eltern haben mich immer mitgenommen.
Also schönen Dank an dieser Stelle dafür.
Voll. Also jetzt habe ich nie so so wertschätzen gewusst in der Zeit, aber ja, mit den ersten sozusagen eigenen Versuchen, das hat dann natürlich viel mit dem Freundeskreis zu tun gehabt und so weiter. Übrigens Stichwort Freundeskreis, komme ich gleich zu. Das ist natürlich dann so, dass man mit der Bezugsgruppe, mit der man zu tun hat, auch die Musik teilt und das war eben Hip-Hop. Und ich kann mich ganz genau daran erinnern, also die meisten reden ja immer so 90er Jahre, Anfang, Mitte, manchmal sogar 80er Jahre war so der Einstieg zu Hip-Hop. Bei mir war es tatsächlich erst Ende der 90er.
Ist ja ein bisschen dafür die Frage, wie alt man ist und wann dann da das quasi das Kinderzimmer da, dafür geöffnet wurde oder welche genau. Freunde das waren.
Also ich bin ja 84 geboren, das heißt diese wirklich erste Phase des deutschen Raps habe ich gar nicht so mitbekommen. Das habe ich dann tatsächlich später erst nachgearbeitet. Es waren ja am Ende ja nur 3-4 Jahre oder so, die mir da fehlten, aber tatsächlich die entscheidenden. Und ich bin dann so eingestiegen mit dem ersten Freundeskreisalbum.
Ach krass, also wirklich auch direkt mit der ersten Freundeskreisplatte.
Ja, ja, und dann Bambule und ja, Dynamite Deluxe. Das war dann so für mich echt mindblowing sozusagen. Beats und Sprechgesang, also dieses Gefühl von, da passiert Kunst, das ist nicht nur Musik und das berührt einen auf so vielen verschiedenen Ebenen. Ich weiß, dass ich bei Freundeskreis und deshalb, ich habe natürlich auch schon ein paar Formate von dir vorher gehört, logischerweise. Lars Klingbeil hat, glaube ich, in einer Folge gesagt, das legt dein Ohr auf die Schiene der Geschichte von Freundeskreis, dass das so sein Hip-Hop-Erwachungsmoment war unter anderem. Und ich erinnere mich, dass ich diesen Text gehört habe und gedacht habe, worüber singt der Typ da? Was rappt der da? Wer ist Viktor Jara und was war los in Kurdistan und welche Giftgasanschläge? Und ich mich wirklich hingesetzt habe mit einem Lexikon, Internet war immer noch so semi, und mit dem Wissen meines Vaters und ihn alles abgefragt habe und gesagt habe, was will er mir sagen? So. also richtig auf Spurensuche gegangen bin und gemerkt habe, wow, das ist nicht nur Kunst, das ist auch Politik und damit hat man voll meinen Nerv getroffen.
Das finde ich ehrlich gesagt total spannend, dass du beschreibst, dass der Einstieg in Rap im Prinzip mit einem Album, 97 war das glaube ich, passiert ist, dass dann auch noch ein Song in sich hat, der ja auch gleichzeitig noch wieder deinen tatsächlichen Werdegang, also die politische Karriere dann ja quasi da gezündet hat. So wirkt es fast, weil du hast Lars Klingbeil angesprochen, bei dem war das auch so, das ist sehr klischeehaft fast, dass es dieser Song ist, der Rap-Fans zu Politikern macht.
Ich dachte, ich wäre die Einzige, die ihn gut findet, aber scheinbar war das Mainstream für die politischen Menschen.
Wahrscheinlich, man kann mal so durchgehen, wahrscheinlich ganz viel. Ich meine, ich selber habe auch diesen Song gehört und verstehe voll, warum der einen gefesselt hat, weil ich da genauso saß und Namen und Begriffe und Orte versucht habe, irgendwie nachzuarbeiten. Aber war es dann auch, also Max Herre als Person, die dich dann fasziniert hat, oder hast du das noch gar nicht so mitgekriegt am Anfang, wer eigentlich die Typen sind? Doch, oder was?
Na klar, ich meine, erstmal war der hot as hell für uns. So, ich meine, es war halt Max, so der schöne Max und mit dieser Stimme und diesem schwäbischen Einschlag und diesem Talent, ja, gar keine Frage. Der war auf jeden Fall Idol. Und natürlich auch das, wofür sie standen, ja, also auch dieser provozierende Song mit, wo er sozusagen über, ich habe jetzt den Titel vergessen, aber über Kanaken und Malagas und Mulaken und so weiter gesprochen hat, ja, und einfach sozusagen provoziert hat und gesagt hat, so redet ihr übereinander und am Ende sind das aber meine Freunde und wir sind eine Gesellschaft. Das waren einfach so Dinge, die haben mich so beschäftigt, ja, und dann, und das ist dann, denke ich, sozusagen, also bis heute auch für mich prägend, natürlich so Biografien wie Sammys Biografie, diese krasse Auseinandersetzung als junger schwarzer Deutscher in dieser Gesellschaft, die dafür überhaupt noch nicht bereit war, ja, und das zum Thema zu machen, kam ja dann auch erstmal ein bisschen später, am Anfang so Dynamite Deluxe und auch Bambule, das Album von den Beginnern, war für mich dann eher so Spaß. Das war für mich viel zu unpolitisch eigentlich. Aber da habe ich halt auch gemerkt, dass mir einfach Beats gefallen, dass mir Reimkunst gefällt, so. Und das heißt, es hat auf so verschiedenen Ebenen, hat es mich einfach berührt, so.
Wer waren denn damals die Freunde, der Freundeskreis, der dich mit sozialisiert hat?
Ja, ich bin ja eigentlich in Berlin aufgewachsen und meine Mutter hat mich mit 14, ich sage mal gewaltsam, verpflanzt nach Niedersachsen, weil sie da beruflich hingezogen ist.
Ja.
14-Jährige, die gerade Berlin entdeckt, musste dann aufs Land ziehen. Ich habe in einem Dorf gewohnt mit 400 Einwohnern und fünfmal so vielen Kühen und Schafen.
Das ist hart.
Das war krass und es war natürlich sofort so in der Schule so. Wurden halt logischerweise auch ein bisschen Gras vertickt und so, wie an jeder Schule, glaube ich. Und ich kam direkt, wurde ich zum Direktor vorgeladen, nach einem Monat Schule, an dieser neuen Schule sozusagen, als Großstädterin aufs Dorf. Wurde auch voll hart geschnitten, auch als Ossi geschnitten und so weiter, ja. Musste dann zum Direx, um Auskunft darüber zu geben, ob ich eine direkte Berlin-Niedersachsen-Drogen-Connection aufgemacht habe. Ja, komplett absurd. Also ich habe zwar gekifft, aber ich habe nicht, ich habe natürlich keine Drogen vertickt.
Du kommst aus der Großstadt, du musst da sein. Du musst
genau,
da,
es
du
kann
bist
nur
schuld.
Ich gewesen sein. Ja. Das Schärfste war, dass ich dann im Wartezimmer auf Robert E. Punkt, man darf ja hier vorhin den Namen nicht sagen, traf, der auch neu an der Schule war und aus, ich glaube, Frohnau oder so, also West-Berlin kam. Und der saß da eben auch. Und wir beide haben so gecheckt, okay, alles klar. Die denken, am Ende war es übrigens die Tochter des Sportlehrers. ja, aber die denken, wir verticken hier Drogen. Warum? Weil wir aus der Großstadt kommen. War natürlich sofort Bonding par excellence. Und Robert hat auch sehr viel Hip-Hop gehört. Und das war dann so meine Bezugsgruppe. Und wir haben dann irgendwann einen guten Freundeskreis gehabt, in dem wir viel über Hip-Hop diskutiert haben, ihn gehört haben. Und deshalb ist Hip-Hop für mich auch, oder Rap und Hip-Hop, beides Zugehörigkeit, ja.
Genau, da sind wir nämlich im Prinzip gleich schon bei der Kulturfrage, weil Rap-Musik ist der Einstieg, das kann ich hören und dann bin ich dabei. Hast du es als Kultur irgendwann wahrgenommen und verstanden?
Voll. Also Rap war ja das eine, das war sozusagen Text, aber das damit auch ein Lifestyle. Und natürlich auch irgendwie so ein bisschen so ein Außenseiter-Dasein verbunden war, in dem wir uns sehr wohl gefühlt haben, weil wir wurden ja auch gleich so gelabelt, so an der Schule, als drogentickende Großstädter.
Ist eigentlich auch wahrscheinlich ganz dankbar, wenn man dann Rapmusik oder Hip-Hop-Kultur hat, weil sie einem verbindet. Ne?
Ja,
wenn man
und schon wir waren so eine kleine ist. Gruppe und deswegen sehr exklusiv und ich glaube, ich habe auch in dieser Zeit so das Konzept von Loyalität gelernt, weil wir waren echt so dick und dünn, ne? Also jetzt nicht nur Robert und ich, sondern auch ein paar mehr Leute, aber es war eine Gruppe von Leuten, die sich da nichts haben sagen lassen und einfach ihr Ding gemacht haben, hohe Selbstständigkeit hatten, viel auch einfach, sich auch isoliert haben ein Stück weit so. Aber deshalb war es eben auch auf der anderen Seite ein krasses Zugehörigkeitsgefühl. Clique, Freundschaft spielt voll rein so als für mich als Jugendliche prägender Moment.
Hast du irgendwann noch mal eigene Gehversuche gemacht? Gibt es von dir, von MC Luise
geil.
Aufnahmen?
Ja, aber ach, wirklich? Ich habe es in der Weltöffentlichkeit nur vorenthalten, weil ich niemanden die Platz 1 Charts streitig machen wollte. Nein, Scherz, auf gar keinen Fall. Ey, ich habe nie gerappt, ich habe es noch nicht mal mehr probiert? Versucht. Nee. Aber ich habe schon immer eine wahnsinnig hohe Leidenschaft, natürlich, und das spiegelt sich ja auch in meinem Beruf wieder, ja, Texten, Reden schreiben, und wenn man jetzt so heute mit Rappern mal spricht, wie die sich so einem Text nähern, wie die sowas schreiben, dass das ja auch sehr konzeptionell ist häufig, wie sie da vorgehen, dann entdecke ich wahnsinnig viele Gemeinsamkeiten, ja. Also Sprache als Ausdruck und Instrument, das eint die Politikerinnen und Rapperinnen.
Ich glaube auch. Ich bin auch gerne immer dabei, sie als die Poeten der Neuzeit zu beschreiben. Es zeigt sich ja auch dadurch, dass sie bis in die Popmusik dann auch als Texter überall mit engagiert werden, weil sie es halt schaffen, mit wenigen guten Worten sehr viel zu sagen. Und das ist, glaube ich, auch bei mir etwas, was mich auch in jungen Jahren schon immer fasziniert hat und deshalb wahrscheinlich auch an Rapmusik festgehalten hat. Hat sie dir auch Halt gegeben? Hat sie dich begleitet? Also war es immer so ein Teil deines Lebens?
Ja, also ich bin sehr politisch sehr geprägt durch meinen Vater, aber ich würde sagen direkt, also wenn man jetzt mal so prägend, kann man ja immer mit ein bisschen Abstand zu bestimmten Zeiten in seinem Leben ja ganz gut sagen. Also ich bin in der Politik gelandet vor 10 Jahren, also mit Mitte 20. Und wenn ich mich frage, was hat mich da hingebracht, so, dann sage ich immer scherzhaft, mein Papa und Samy Deluxe, aber meinen damit natürlich sozusagen Elternhaus, politische Erfahrung. Mein Vater war im Widerstand in der DDR, hat auch im Gefängnis gesessen dafür, dass er frei sich geäußert hat. Und auf der anderen Seite eben so Biografien wie Samy Deluxe, seine Lebenserfahrung in diesem Land auch Realitäten beschrieben hat, die ich gar nicht kannte. Ja, also ich, klar, ich habe mich mit Nazis gebeult und ich habe da Stress gehabt und so, aber diese Ausgrenzungserfahrung, die so viele bei uns gemacht haben, einfach in dieser Zeit und in eine Gesellschaft vorzufinden, die noch nicht bereit war, darüber nachzudenken oder bereit war zu akzeptieren, dass dieses Land vielfältig war. Und dann zu beobachten, wie Menschen wie Sammy das auch bewegt und verändert haben, das würde ich auf jeden Fall als prägend und für mich ja auch sozusagen den Schritt in die Politik zu gehen, hat damit ganz viel zu tun. Ja.
Finde ich total faszinierend. Ich kann das verstehen. Also ich glaube, es gibt schon eine gewisse Grundhaltung in dir, die politisch ist, die irgendwo getriggert wurde, ob es jetzt nur Rap-Text alleine waren oder generell vielleicht auch das Elternhaus oder dann auch dein eigener Wunsch, daraus etwas zu machen und deine Stimme zu erheben. Und auf der anderen Seite aber Rapper natürlich ihren ganz großen Beitrag dazu leisten können, weil, und gerade so jemand wie Samy Deluxe, den du ja auch benannt hast, hat ja damals mit Weckt mich auf so einen Song gemacht, der bis heute, 18 Jahre später, immer noch A, die gleiche Aktualität hat. Das ist nämlich wirklich das Erschreckende, wenn du dir den Text genau mal durchliest.
History repeating.
Ja, genau. Und damit insgesamt aber auch zu der Zeit ja einer ganzen Generation so ein bisschen Halt und Licht gegeben hat, weil er eben nicht über die normalen Kanäle, und das war bei Rap in der Zeit immer so, nicht über die normalen gängigen Kanäle zu mir gekommen ist, sondern über meine eigene Suche, mein aktives. Musstest du dich dafür irgendwann mal rechtfertigen in deinem Leben, dass du dich mit Rapmusik so auseinandergesetzt hast oder sie geliebt hast?
Frag Nico, ohne dass er die Antwort darauf schon weiß. Ne? Wir haben uns ja schon viel darüber unterhalten. Das ist tatsächlich Rap und Hip-Hop. Wer sich da voll zu bekennt, ist in Deutschland immer wieder Kritik ausgesetzt. Ja? Also als Politikerin, wenn ich Trettmann feature, und ich bin krank Fan, insofern tue ich das sehr häufig, musst du dich dafür rechtfertigen, wie kannst du den gut finden, wenn der Features mit Jizzes macht. Oder der ganze Antisemitismus, Sexismus und so weiter im Rap. Homophobie, das sind alles Themen, mit denen ich ja politisch super viel zu tun habe, wo ich eine ganz klare Haltung habe. So, und trotzdem würde ich sagen, ja, ich höre Rap und ich schätze diese Musik, ich liebe dieses Genre, ja. Es gibt mir einfach wahnsinnig viel. Und trotzdem ist es ambivalent. Es ist ein ambivalentes Verhältnis, das ich natürlich zu Rap habe, weil ich bin ein politischer Mensch, habe eine klare Haltung und entdecke ganz häufig, dass auf eine ganz, ja, ätzende Art und Weise diskriminierend gegen Menschen vorgegangen wird, in den Texten auch.
Aber wie kriegst du das mit dir vereint? Also ich finde das ja selber für mich auch immer ein spannendes Thema, und ich habe über die Jahre schon so, ich würde sagen, eine gewisse Grundhaltung zu all dem bekommen, dass ich für mich auch sehr gut einordnen kann, warum Rapper oder Rapperin A den Text rappt, wie er gerappt wird und ich ihn trotzdem richtig interpretieren kann, aber auch verstehen kann, dass das Fan B oder der Außenstehende C es ganz anders versteht, es aber trotzdem irgendwie beide Seiten irgendwie recht haben. Und als Politikerin ist es ja fast noch schwieriger, weil da ja noch mehr das Haar in der Suppe gesucht wird und du noch mehr für eine klare Haltung stehen musst, aber trotzdem auch einfach mal Schrettmann featuring Sizzes hörst.
Ja, und das werde ich auch weiterhin tun. Also, ich gehe da einfach mal in die Eingangsfrage von dir. Was ist Rap für dich? Ja, Rap ist für mich eine Teil einer Bewegung, und zwar von Hip-Hop. Und Hip-Hop, und das lernt man ja, also da kommen wir vielleicht noch zu, wie ich sozusagen, für mich ist nämlich Rap nicht nur Deutschrap, sondern vor allen Dingen auch Ami-Rap, hat eine große Bedeutung in meinem Musikverständnis oder meiner Lebensrealität, würde ich mal sagen. Es ist Teil einer Bewegung, die eigentlich ja, wenn man es historisch betrachtet und guckt, wo es herkommt, was ganz Wundervolles ist. Ja? Also zu sagen, man bekämpft sich nicht mit Waffen oder mit Fäusten, sondern man battelt sich. Und zwar mit den Talenten, mit denen man hat. Und man überwindet alle Klassen, weil es scheißegal, ob du reich bist oder arm, so. Wenn du gut breaken kannst, dann bist du der King auf der Tanzfläche. Ja? Und das hat mir immer gefallen, sozusagen. Das, was jeder einzelne Mensch mitbringt, zur Masse zu machen und nicht die Stärke und Gewalt nach vorne zu stellen. Das fand ich als Idee immer unglaublich schön und habe das auch immer als etwas begriffen, das sozusagen am Ende einer Entwicklung stand. Also das war sozusagen das Ergebnis. Ja, nicht, das kam nicht naturgegeben, sondern man hat sich das erkämpft. So. Und deshalb sage ich immer, wenn Kollega und Farid Bang so eine Scheiße machen, dann ist das für mich nicht Rap und schon gar nicht Hip-Hop. Das heißt, ich habe als Konsumentin natürlich locker die Fähigkeit, einfach Leuten abzusprechen, dass sie da reingehören, was arrogant ist, ich weiß, aber was für mich natürlich hilft oder mir hilft, zu sagen, Rap ist das für mich, Hip-Hop ist das für mich, und in diesen akzeptiere ich Menschen, die andere verletzen und ausgrenzen, akzeptiere ich einfach nicht. Das ist für mich nicht Hip-Hop.
Du hast ja schon ein bisschen angedeutet, dass es, wenn man als Bundestagsabgeordnete Rap hört, man sich so ein bisschen vielleicht auch allein auf weiter Flur fühlt. Ich habe ja jetzt schon, wir kennen es ja schon ein bisschen länger, aber ich habe auch mit Lars Klingbeil noch einen zweiten kennengelernt. Es gibt noch den einen oder anderen Rap-Fan, aber die Gruppe ist auch da klein, oder?
Sie organisiert sich vor allen Dingen in Form von WhatsApp. Wir haben tatsächlich eine Gruppe.
Ach echt?
Lars Klingbeil, Daniel Bayers aus meiner Fraktion und ich. Die heißt Wer ist wegen Hip-Hop hier? Und darf ich übrigens nicht vergessen, dass ich heute noch eine neue Platte, die ich gestern geschenkt bekommen habe, posten muss.
Ja. Das ist ja stark.
So machen wir das.
Ich würde gerne in dieser Gruppe teilnehmen.
Ja, naja, die ist natürlich, schläft manchmal auch ein, wenn, weiß nicht, sozusagen man politisch hart occupied ist. Aber genau, es gibt ein paar Leute, und warum machen wir das überhaupt? Ja, warum organisieren wir uns oder unterhalten uns oder verbünden uns auch irgendwie miteinander?
Ich glaube, dieses Bündnisgefühl, das ist im Politikergen drin, ja, automatisch. Wir können eine Fraktion bilden, lass uns machen. Genau. Und wenn es erstmal nur eine WhatsApp-Gruppe ist.
Ja, mal abgesehen davon ist der Lars Klingbeil einfach auch ein sympathischer Typ so, deshalb kann man mit dem auch gut. Es gibt sicher auch Menschen, die hören Rap und lieben Hip-Hop und sind nicht so zugänglich. Aber nee, es ist natürlich auch die Erkenntnis, dass es eben nicht nur Musik ist und nicht nur Pleasure und aber Freizeit und Spaß. So.
Guck mal, das gehört dann ja dann auch zum gesamten Kulturwesen in diesem Land, was dann ja auch irgendwie wieder eine politische Aufgabe ist, dafür zu sorgen, dass Kultur richtige Absendemöglichkeiten bekommt, dass es vielleicht die Möglichkeit hat, sogar gefördert zu werden. So. Und ich ganz oft das Gefühl habe, dass gerade was Hip-Hop angeht, weil in den Schlagzeilen der ein oder andere böse Straßenrapper steht, der überhaupt nicht für das Ganze steht, aber dadurch dafür sorgt, dass erstmal alles andere mit verurteilt wird. Mhm. Merkst du selber auch, dass du da irgendwo ab und zu Lobbyarbeit machen musst, vielleicht auch unter Kollegen, weil sie es nicht verstehen?
Ja, voll. Ey, da kann ich immer nur die Geschichte erzählen, als Farid Bang und Kollege wegen der Echo-Verleihung so im Fokus standen. Gab es in meiner Fraktion bei den Grünen im Deutschen Bundestag eine Debatte darüber. Wir haben immer so am Anfang der Fraktionssitzung so einen allgemeinen Teil, da diskutieren wir über Gott und die Welt. Und da war eben auch das Thema, und dann fingen alle an, und auf einmal hörte ich so Kollegen von mir so Wörter wie Battle Rap sagen und so. Ne? Und ich gucke so rum und denke, ey, also wer von euch hört dann hier eigentlich Rap, und wer weiß eigentlich, was Battle Rap ist, wo es herkommt und was es soll. Und dann wirklich nur verzweifelte Blicke rüber zu meinem Kollegen Daniel, der eben auch Rap hört und auch sozusagen dieselbe Ambivalenz wie ich spürt. Und wir haben dann wirklich nur in den Raum reingefragt, wer von euch hört Battle Rap? So, und können wir bitte aufhören, sozusagen über was, was so kultureigen auch ist, so zu sprechen, als wäre es ein politisch voll greifbares Phänomen. Also es ist Kunst und da bin ich echt bei Kummer, der den tollen Satz gesagt hat, Kunst muss gar nichts, ja. Kunst muss überhaupt nichts. Und deshalb ist es ganz schwierig, wenn wir als Politikerinnen und Politiker anfangen, eine ganze Musikrichtung zu verdammen, nur weil sozusagen zwei Personen, sage ich mal politisch korrekt, anfangen, Texte zu produzieren, die wir blöd finden und nicht politisch korrekt. Zumal wir in einer Zeit darüber geredet haben, als es dann in den Schlagzeilen war. Ich weiß ganz genau, in den Hip-Hop-Foren wurde schon viel länger über dieses Ding geredet, ja. Und über solche Ausfälle und auch bewusste Provokation und Diskriminierung wird in der Szene geredet. So.
Ich hab damals, als dieses Thema gekommen ist, schon gesagt, dass ich ein bisschen verwundert darüber war, dass man sich jetzt über die Texte aufregt. Dann hätte man einfach 10 Jahre lang die Alben hören sollen, dann hätte man es vorher schon gesehen. Es kommt natürlich immer dieser eine Extremmoment, der dann alles zuspitzt und sich dann auch dann Außenstehende damit beschäftigen. Das wiederum führt aber in meinen Augen zu zwei Dingen. Das eine ist, dass man sich intern nochmal anders damit beschäftigt und B, aber auch, dass extern eigentlich noch ein bisschen mehr lernen muss, wie der ganze Kosmos funktioniert. Und dazu braucht es einfach auf allen Seiten Menschen, die ein bisschen mehr Ahnung davon haben. Und die gibt es halt in meinen Augen immer häufiger, aber ich glaube, gerade da ist dann auch so deine Position eine nicht so falsche. In dem Bereich, im Politikbereich, wo man es vielleicht gar nicht erwarten würde, denn ich auch der Podcast, den ich mit Lars Klingbeil gemacht habe, hat bei ziemlich vielen Leuten für Überraschung gesorgt. Mhm. Und die haben mir auch geschrieben, dass sie ihn jetzt mit ganz anderen Augen sehen, weil sie vorher gar nicht wussten. Die haben ihn halt einfach für einen Politiker gehalten, der eine Krawatte trägt. So. Mhm. Und auf einmal, dass das A, Menschen sind und B, dass die vielleicht sogar genauso wie ich, in Anführungsstrichen, ich sitze irgendwo und verstehe Musik für mich so und da sind Menschen, die verstehen das genauso. Das ist halt, glaube ich, also Hip-Hop ist da ein verbindendes Element.
Voll. Wir haben einfach auch wahnsinnig viel gemeinsam und ich meine, für mich durch diese wundervolle Organisation Viva Con Agua, die wir natürlich immer featuren und bewerben hier, wer sie nicht kennt.
Trinkt Wasser.
Trinkt Wasser, genau. Machen wir hier übrigens auch gerade, aber aus Flaschen. Dann muss man, also ne, sozusagen den Kontakt, den ich jetzt auch zu Künstlern direkt habe, der hilft mir sehr für meine eigene Politik und deshalb bin ich dafür auch wahnsinnig dankbar mit so Leuten wie Samy Deluxe oder auch noch so Menschen, die sozusagen gerade ihre politische, musikalische Karriere starten, wie Horst Wegner oder so. Menschen, die sich darüber sehr viel Gedanken machen und das eben auch verarbeiten in ihren Texten, dass es da endlich eine Schnittstelle gibt, weil ich merke, dass wir schon natürlich im Bundestag häufig auch die Bezugspunkte verlieren und gar nicht merken, wie real sind die Probleme, die wir da diskutieren für Menschen. Was vergessen wir eigentlich auch? Was ist auf der Gefühlsebene los? Und wie können wir uns auch, gerade wenn es gegen rechts geht, verbünden und gemeinsame Sache machen, ohne dass sich irgendeiner dahinstellt und sagt, ja, ich will die SPD oder die Grünen oder was? Weil darum geht es ja gar nicht. Mhm. Es geht darum, für diese Gesellschaft Verantwortung zu übernehmen auf allen Ebenen und die Abkopplung von Politik und Zivilgesellschaft, von Politik und Kultur, die darf so nicht weiter fortschreiten. Wir müssen da gemeinsame Sachen machen, denn es steht ja auch eine ganze Menge auf dem Spiel.
Glaubst du, dass Rap da eine entscheidende Rolle spielen kann?
Voll. Ich meine, ne, also Rap wird ja immer noch so als Subkultur gesehen, kann man ja auch ein Fragezeichen hintermachen. Es gibt einfach wahnsinnig viele Leute, die hören es, die wollen es, die packen es auf, wählen es auf oder hören es so viel, dass es die Charts dominiert. So. Das ist natürlich schon so, dass sich alle Künstler auch die Frage stellen müssen oder dürfen. Nix muss. Wie viel Einfluss haben sie eigentlich auf unsere jetzige Gesellschaft? Und da würde ich immer dazu raten, sich das wirklich klarzumachen, dass der sehr groß ist. So, das geht über Text, aber es geht auch über Persönlichkeit. Was stellt man da? Welche Themen adressiert man? Und wie steht man eben zu solchen Sachen? Ja, ich fand es wahnsinnig gut, dass die Beginner und viele andere Bands sich pro Seenotrettung ausgesprochen haben. Das Thema natürlich auch nochmal in ganz andere Kreise gebracht haben, wo Menschen vielleicht gar nicht damit so viel zu tun hatten. Das ist toll, wenn das passiert. Ich finde, das muss nicht. Niemand muss das tun müssen. Aber wenn sich Künstler politisch äußern, finde ich es richtig gut. So. Also es hilft uns.
Welches ist das wichtigste Album deines Lebens?
Boah, das ist eine schwierige Frage.
Ich liebe sie und sie ist genauso schwierig wie die nach dem ersten Song und hinten raus wird es auch nochmal schwierig für dich. Das kann ich dir jetzt schon androhen. Aber es wird ja dann vielleicht dieses eine Album geben.
Also ich glaube, ich beantworte zweierlei. Geprägt hat mich das Freundeskreis-Album tatsächlich, ja, Quadratur des Kreises war für mich unfassbar. Und was mich jetzt prägt, ist definitiv das Trettmann-Album DIY hat mich komplett weggeballert. Auf jeder Ebene denkbar.
Warum?
Erstmal, weil ich den Typen schon lange kenne, also als Musiker. Diese Geschichte sozusagen in dem Alter nochmal so abzuliefern und wirklich seinen Lebenstraum zur Wirklichkeit zu machen, unglaublich motivierend und schön finde. Ich finde, es ist ein Typ, der hat eine politische Haltung, der hat einen ganz klaren Kompass, der ist engagiert, zielstrebig und hat richtig was gerissen und er hat den nicesten Flow, wenn er tanzt und die beste Stimme insofern. Und Trettmann hat, ich bin ja auch Ossi, ja, für uns Ostdeutsche, ob erste, zweite, dritte Generation, keine Ahnung, aber auch für diejenigen, die sozusagen Mauerfall noch nicht so erlebt haben und eher in der Nachwendezeit aufgewachsen sind, so wie ich, trifft der einfach einen Nerv mit sozusagen diesem Versuch, ja, nicht alles zu verdammen, sondern sozusagen seine Identität dir auch Raum zu geben, so. Und mich hat das echt nochmal daran erinnert, so auch für mich selber klar zu kriegen, ich bin Ostdeutsche und das ist bei mir drin. Da ist eine Prägung, was macht die eigentlich aus? Worin äußert sie sich? Und wenn ich das tue, habe ich Trettmann quasi als Soundtrack im Ohr. So, Soundtrack. Komme ich direkt Ossi-mäßig gesprochen. Soundtrack im Ohr und solche Sachen wie Stolpersteine oder auch grauer Beton sind natürlich der Wahnsinn. Und, das muss ich dazu sagen, ich bin ja nicht nur Hip-Hop-Fan, ich höre auch sehr, sehr gerne Reggae. Vor allen Dingen, wenn
dann
ich tanzen
ist da viel
gehe.
Verbunden, ne?
Genau, also musikalisch trifft er mich auf ganz vielen Ebenen.
Ist ja auch, muss ich wirklich sagen, der Künstler, der die letzten, vielleicht liegt es dann natürlich auch ein bisschen an meinem Alter, dass ich ähnlich also nachvollziehen kann, wie dieser Einschlag, den er mit DIY, ein bisschen auch mit den EPs vorher und jetzt auch mit dem zweiten Album, den er da musikalisch gehabt hat, weil es eine Mischung aus musikalischer Zeitgeist und Haltung ist, den es so nicht mehr ganz so oft gibt. Denn die Generation Ende der 90er, die du beschreibst, da gab es das sehr oft. Mhm. Da gab es sehr oft zeitgenössische Musik, die auf Haltung und auf Aussagen getroffen ist. Und das gab, es gibt immer mal wieder so welche. Es gibt auch so Künstler wie Yesin zum Beispiel, den nehme ich dann immer sehr, sehr gerne. Oder auch Fettoni, so Rapper, die es auch heute schaffen, aber die nicht ganz so einen Einschlag haben. Und ein Trettmann ist jemand, der es geschafft hat, ein Album zu machen, auf das sich, glaube ich, sehr, sehr viele, wenn nicht sogar fast jeder, irgendwie einigen konnte, inklusive dem Gesamtpaket, was du beschrieben hast. Und ich glaube, deshalb auch in meinen Augen auch schon so ein wichtiger, guck mal, wie so ein wichtiger, wichtiges Element, um Menschen da draußen ein bisschen Haltung zu geben. Was du als Politiker ja auch jeden Tag eigentlich irgendwie versuchst. Insofern ist diese Brücke da ziemlich kurz zwischen dir und dem Trettmann-Album, egal ob du jetzt Fan bist oder nicht.
Ja, also sehe ich auch so. Deshalb bezeichne ich mich selber auch ganz selbstbewusst als größten Fan.
Siehst du eigentlich eine wichtige Aufgabe dafür, diese Künstler auch in deinen Prozess mit einzubeziehen, ohne sie dann aber vor den politischen Karren zu spannen, was ja dann immer gleich ein sehr schmaler Grat ist?
Ja, das passiert ja tatsächlich, ne? Also es gibt Freundschaften, die sich gebildet haben in dem Zirkel, sage ich jetzt mal, wo ich so merke, das bereichert mich und ich bereichere die auch. Also der Austausch ist einfach wichtig. Aber Vereinnahmung ist insgesamt schlecht, weil auch für Künstler, ich sage auch immer so, also ich finde es sehr wichtig, sich in Parteien zu engagieren oder auch zu Parteien zu positionieren, aber das ist natürlich meine persönliche Haltung. Man kann auch sehr politisch sein und man kann sogar einer Partei angehörig sein als Künstler, ja, und es trotzdem nicht nach vorne tragen, weil es immer auch ein bisschen bevormundend ist, so nach Motto, wenn du mein Fan bist, geh zu den Grünen oder so. Das wollen wir ja nicht, ja, weil damit grenzen wir ja eher wieder aus. Was mir viel wichtiger ist, und das passiert halt total, und das schätze ich wahnsinnig an sehr vielen Künstlern, ist, dass sie eben über Themen arbeiten. Also Klimapolitik, Seenotrettung, gegen rechts, so, das sind ja alles so Themen, wo man ja auch ganz viel jetzt gehört hat von den Künstlerinnen und Künstlern in der Vergangenheit. Oder eben für soziale Projekte wie Viva Con Agua zum Beispiel, ja.
Hattest du mal beruflich mit Rap zu tun?
Ja, klar, haben wir dauernd. Also ich eher so ein bisschen, weil ich suche, weil es gibt dafür Zuständige bei uns in der Bundestagsfraktion, die kulturpolitischen Sprecher und so weiter. Aber klar, also ich suche das ein bisschen. Also für mich hat das ganz viele Ebenen, ne? Street Art, Graffiti, gibt es dafür Räume in meiner Heimatstadt Kiel? Können wir da noch was tun für die Leute? Gibt es ordentliche Skateparks? Haben wir Zuschüsse für, weiß ich nicht, Veranstaltungen, wo Kids und Jugendliche tanzen können oder so, ja? Das sind immer wieder so Sachen, aber auch so eine Fragen wie Urheberrecht oder weiß ich nicht, ja, subkulturelle Förderung, wie viel Raum schaffen wir eigentlich für Kunstschaffende, Kulturschaffende, nicht nur in Musik, sondern auch in bildender Kunst oder Theater oder so, ja. Also da haben wir schon immer wieder einen Bezug zu und ich finde, selbstkritisch so, das haben wir sehr vernachlässigt in den vergangenen Jahren, die Kulturpolitik.
Wird Zeit, muss mehr sein.
Ja,
bin ich voll dafür, weil ich merke allein schon die Tatsache, dass man Jugendhäuser schließt,
ja,
und da Gelder verloren gehen, führt dazu, dass es einfach nicht mehr die Möglichkeit gibt, dass, nenn ihn irgendwie, ob man Thomas oder Mohammed, nicht mehr den Breakdance-Kurs leiten kann, in dem die 10-Jährigen mal die Chance haben, sich mit der Kultur auseinanderzusetzen.
Ja, eben. Das ist halt eben auch das, also, und das finde ich so ein bisschen krass immer, auch bei Hip-Hop und Rap haben wir ja auch schon häufiger drüber geredet, dieses, wenn zum Beispiel man irgendwie so ein Projekt mit jungen Flüchtlingen macht und es den Auftrag hat oder das Ziel hat, sie schneller und besser zu integrieren und so weiter, dann gibt es immer Förderung. Wenn man sagt, man möchte einfach einen Hip-Hop-Workshop anbieten oder man möchte gerne, dass, weiß ich nicht, das Haus, das in 3 Monaten abgerissen werden soll, zwischengenutzt werden kann von Street-Art-Leuten oder Graffiti oder so, ja, dann wird es schon schwierig. Also wenn Hip-Hop Kultur immer noch einen zusätzlichen politischen Auftrag erfüllt, dann fördern wir es gerne. Aber wenn es das nicht tut, sondern einfach nur wegen Kunst sein soll, gönnen wir uns den Luxus nicht. Und das finde ich echt kacke, weil das ist sozusagen erstmal sehr respektlos gegenüber dieser Richtung in der Wahrnehmung, dass das Kunst ist und Kultur, die eine ganze Generation geprägt hat. Ja.
Es ist halt nicht mehr einfach nur noch Subkultur und irgendeine Jugendbewegung. Es ist mittlerweile einfach allgegenwärtig.
Ja, und selbst wenn es nur so wäre, ja, dass Kultur und Kunst Menschen Identität geben kann, ihnen Halt geben kann, dass es wichtig ist für unsere Gesellschaft.
Wir machen ein großes Fass auf, aber ich glaube, es liegt ein kleines bisschen daran, und ich versuche das damit so kurz zu halten wie möglich, dass einfach logischerweise, wenn du nicht Teil davon bist und du bist eine Parallelgeneration oder eine ältere Generation, die nicht so damit in Kontakt gekommen ist, dass du gar nicht nachvollziehen kannst, dass es da etwas gibt, was dich so prägt. Nicht wie der Schützenverein oder der Fußballverein oder das Reiten oder was auch immer, also irgendwelche sportlichen Aktivitäten oder der Mal- oder Töpferkurs. Das sind ja alles Dinge, da hast du ein Hobby und dann beschäftigst du dich. Und damit könnte man auch Hip-Hop-Kultur ins gleiche Thema fassen, weil es ist ein Hobby, dass du ein bisschen Breakdance, aber nein, es ist halt mehr. Hm. Und ich glaube, weil diese Erfahrung nicht da ist, funktioniert es von außen nicht, dass man versteht, was es eigentlich ist. Und deshalb braucht es auf jeden Fall sehr viel Arbeit daran, dass die Leute es verstehen und dass da auch mehr Förderung entsteht.
Aber nur die kurze Ergänzung ist, man muss es auch nicht verstehen. Das ist halt das immer, was Politik so falsch macht, finde ich.
Ah, okay, immer das ist spannend.
Ja, weil gerade bei subkulturellen Geschichten, die ein bisschen unbequemer sind, wo man vielleicht gar nicht weiß, wo mündet das am Ende, ja, wo es vor allen Dingen Räume braucht, in denen sich Menschen frei entfalten können, ohne EU-Förderrichtlinie und bla bla bla, sondern wo es einfach nur darum geht, gebt den Raum verdammt nochmal, damit die da Kunst machen können. Und wenn ihr die am Ende unästhetisch oder blöd findet, euer Problem. Kultur und Kunstschaffende müssen unterstützt werden, vor allen Dingen im Bereich der wirklich räumlichen Möglichkeit, sich zu entfalten, ohne dass wir vorgeben, deshalb meine ich so, ne, wenn es immer dann irgendeinen Integrationsaspekt bedienen soll, was ist das eigentlich, warum soll das eigentlich so sein?
Damit irgendjemand sich auf Zettel schreiben kann.
Genau, weil wir halt Richtlinien haben.
Eine Agenda erlebt. Es heißt ja aber auch im Ganze eigentlich, dass es da Leute gibt, die Hip-Hop noch nicht richtig verstanden haben oder die es noch nicht abgeholt hat. Hat dich Hip-Hop oder Rap irgendwann mal zwischendurch verloren?
Also ich würde mal sagen, ich habe mich musikalisch schon auch mal anders aufgestellt. Ne? Also dann war ich schon auch mal so ein bisschen mehr im Soul und Funk und so weiter. Was aber dann ja total spannend ist, weil man dann auf einmal merkt, dass Hip-Hop halt all das hat. Ja, das ist ja auch das Geile an dieser Musikrichtung und auch an der Kultur, dass wir wirklich immer Crossover sind. So, das ist es ist am Ende so ein Extrakt aus einer langen historischen Entwicklung und mega viel musikalischer Vielfältigkeit.
Nimm dir alles und mach was Neues draus.
Ja, und das ist so, also deshalb, nee, es hat mich auf keinen Fall irgendwie verlassen. Ich war musikalisch immer dabei, ich habe immer gerne konsumiert, wenn es sozusagen die Jungs an der Skate-Rampe angucken, wirklich auch Street Art und Graffiti als Kunstform zu betrachten. Das hat mich immer begleitet, das ist bis heute so.
Aber in der Rap-Musik war es ja zum Beispiel so, dass wenn man die Zeiten betrachtet, die du beschrieben hast, dass es dann erst diese große Stuttgart-Hamburg-Connection gegeben hat, die dann irgendwann Anfang 2000er sich verloren hat. Dann kam Berlin und hat mit Straßenrap viele Jahre alles auf links
gedreht. Das war übrigens mein einziger Bruch mit dem deutschen Hip-Hop.
Da bist du, das war ja, die Zeit, wo man sich
abgesprungen.
Gut, wo man sich gut mit US-Rap wieder beschäftigen
ja,
konnte.
Ja, das war wirklich so. Genauso. Ich habe das ja jetzt versucht, hier auch in Vorbereitung auf unser Gespräch mal zu rekonstruieren, wie das für mich war. Und es war ja wirklich so, Dendemann, Afrop, Patrice, so, das hat mir alles gegeben. So, es war voll cool, es hätte 100 Jahre so weitergehen können. Ich hätte gar nichts Neues gebraucht, ja. So,
das geht übrigens ganz, 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 ganz viel ja, in dieser Generation. So.
Ich glaube, ich bin auch echt wirklich gar, ich bin komplett Mainstream, wenn es um dieses Ganze geht. Ich habe dann, also, ja, Echo, Azad, Kool Savas, da konnte ich nichts mit anfangen. So. Wobei ich Echo auf jeden Fall rausnehme und wenn ich ihn mir heute angucke, feiere ich den hart. Aber ich war da damals
das
null.
Das kann ich für die anderen beiden genauso sagen.
Ja, also, ich bin nie warm geworden. Sido oder so. Ja. Das war irgendwie nicht meins. Da ist irgendwie was passiert, wo ich so dachte, boah, nee. Und dann bin ich tatsächlich echt zum Ami-Rap rüber und habe dann aber auch gemerkt, ich arbeite voll viel nach. So auf einmal Public Enemy und NWA und so weiter. Das war ja eigentlich schon alles komplett alt und total überholt. Aber für mich war das so interessant, ja, auch so Arrested Development oder, weiß ich nicht, es gibt ja Tausende, so, wo ich so gedacht habe, wow, ja, die sind politisch geprägt und die Musik ist sozusagen ein Extrakt aus dieser historischen und gesellschaftlichen Erfahrung.
Ich finde es total interessant, dass auch da du sofort wieder die politische Brücke schlägst und Künstler quasi danach selektierst. Ich kann mir richtig vorstellen, wie der Dipset-Vibe Mitte der 2000er, wo alle 4XL T-Shirts getragen haben und es nur darum ging, die gleiche Zeile dreimal zu wiederholen, viermal zu wiederholen, dass du da überhaupt gar nichts mit anfangen konntest.
Nee, für mich war das immer so, also wenn ich so...
Es braucht alles schon Aussage und eine gewisse Haltung, ne?
Ja, aber ich habe immer gelernt auch dadurch, ja. Also ich erinnere mich an so Texte, Mr. Wendell von Arrested Development hat immer Schwierigkeiten, das auszusprechen, so, wo sie über Obdachlosigkeit in den USA, ja, einer Person... Ja. Und das Gefühl, so, dass man, ich habe die Texte übersetzt, ich habe gedacht, wow, das ist für mich Verantwortung übernehmen, indem man das sichtbar macht, ja. Und auch die Auseinandersetzung zwischen Gangster-Rap und Conscious-Rap, das fand ich super spannend, ja.
Und ich glaube,
ich habe natürlich entschieden für den Conscious-Rap, ist klar, aber.
Ja, da kommen wir nachher noch zu. Aber es gibt auch das, ich finde, das gibt es in keiner anderen Kultur, weil kaum, also es gibt noch eine gewisse Singer-Songwriter-Pop-Ebene, die auch versuchen, mit wenigen Worten eine gewisse Geschichte zu erzählen und Emotionen zu verpacken, aber eigentlich geht es dann doch immer nur um Liebe oder Hass. Aber richtig die Probleme einer Gesellschaft in Textform zu packen, das kann niemand so wie Rapper. Da bleibe ich immer dabei. Und deswegen werde ich auch immer die Fahne dafür hochhalten. Und da gibt es 100 Songs, die wir zusammen uns in 30 Jahren Rap anhören könnten. Und jeder ist Gänsehaut, weil du denkst, ja, der erzählt gerade eine richtig krasse Geschichte. So, das geht bei Tupac und Brenda's Got a Baby eigentlich davor schon los. So
von, keep your head high ist mein...
Ja, genau, keep your head up.
Ah, okay.
Ja, genau. Aber genau das. Ja. Genau das. Und es gibt so viele Sachen, die, glaube ich, also, guck mal, du merkst das ja. Ich meine, das ist ein Format, wo ich eigentlich mit meinem Guest darüber reden möchte, was ihn an Rap fasziniert. Und beim Zuhören merke ich selber mal, wie es mich wieder triggert und ich einfach nur Bock darauf habe und sage, ja, Mann, haltet alle die Klappe. Nur weil es einen Rapper gibt, der irgendwas rappt, oder von mir ist auch 10, dann hör da nicht hin. Aber such dir die, die es können.
Genau, und da, also ich habe das auch immer weiter verfolgt, ne? Also ich habe auch weiterhin Deutschrap gehört, aber sozusagen das, was mich richtig emotional abgeholt hat, wo ich echt Bock drauf hatte, war dann tatsächlich so Ami-Rap und auch damit verbunden. Mich hat das natürlich historisch echt alles interessiert. Und ich meine, die amerikanische Bürgerrechtsbewegung ist ja auch echt, das ist einfach so spannend, ja, und das erzählt einen so viel über Menschen, so dass ich da komplett gefangen war. Was ich übrigens auch geil fand, war, dass es da halt auch Frauen gab, ja. Also so Leute wie Erykah Badu oder Lauryn Hill. Das war für mich so, wow, da sind halt auch richtig taffe Ladies da drüben. Das habe ich in Deutschland nicht so wahrgenommen. Hat mir immer gefehlt.
War auch viele Jahre nicht so der Fall.
Ja, so Cora E. oder so, aber das war...
Das war Cora E. und dann hat es viele Jahre ein bisschen Pause gegeben. Es gab immer mal ganz gute, aber es entwickelt sich jetzt gerade erst eine Generation, die dafür sorgt, dass da auch wirklich breite Schultern stehen oder einfach nur eine gewisse Haltung, die dafür sorgt, um sich durchzusetzen.
Ja, das fand ich gut. Und bei der amerikanische Rap hat mir auch gezeigt, wie Crossover das sozusagen alles funktionieren kann, ja. Also, und deshalb dieses Album, ich habe vergessen den Produzenten immer leider, sonst würde ich auch gleich anteasern, aber es gibt so einen Produzenten, der hat gerade so eine fiktive Studio-Session zwischen Lauryn Hill und Nina Simone sozusagen abgemixt. Und da gibt es ein Hammer-Album und ja, das ist unfassbar. Wirklich, es ist so geil. Deshalb alle, ich habe vergessen, wie er heißt, peinlich, aber Eunice irgendwas.
Ich habe eben mal ganz schnell ein kleines bisschen geguckt hier. Amerigo Gazaway hat das gemacht. Das ist total interessant. The Miseducation of Eunice Wayman. Das ist Nina Simone und Lauryn Hill Mix-Up. Genau. Habe ich noch gar nicht gehört. Das ist krass.
Wahnsinn.
Ich habe da mal eine Zeile von gelesen, aber also es sagte mir was, als du eben davon angefangen hast zu erzählen, aber wusste ich nicht. Hm. Krass. Und das ist cool, sagst du.
Das ist das, was mir einfach an Hip-Hop gefällt, der Brückenschlag. Und da ist es dann auch interessant, um nochmal anzuknüpfen an vorhin.
Ja.
Das habe ich in dieser Phase eben so erlebt und auf einmal bin ich dann bei so Leuten wie Nina Simone gelandet und dachte so, wow, was für krasse Frauen und so weiter, und auf einmal sagt mein Vater zu Hause dann so, ja, steht ja alles hier, ne, habe ich ja alles da. So, und auf einmal war ich wieder sozusagen, ne, bei dem, von dem ich mich losgeeist habe, gar nicht mehr so krass, aber mein Papa hat immer dafür gesorgt, so, lass sie Lenny Kravitz hören oder so, Hauptsache sie landet nicht bei den Backstreet Boys, ja. Das war, glaube ich, sein Erziehungsanspruch. Musik war super wichtig, so, das ist ihm auch gelungen. Ich habe meine eigenen Sachen entdeckt, er fand es alles cool, ne, er hat mich so Rage Against the Machine mitgenommen, er hat so, ne, hat auch selber krasse Sachen gehört, die ich dann durch ihn entdeckt habe, weil er eben auch so ein Ausprobierer ist und war und für ihn sozusagen, ich glaube, das Beste am Fall der Mauer war, dass er Zugang zu Musik hatte. So.
Ja, krass. Das sind auch Dinge, die man gar nicht nachempfinden kann, wenn man es nicht so erlebt hat.
Ja, mein Papa hat in der DDR mit Platten gedealt, insofern, der hat schon immer dafür gesorgt, dass er seine Sachen hat ab und zu mal bei BBC London angerufen über irgendwelche Kanäle und sich als John Lennon aus Greifswald ausgegeben und Musik gewünscht und so.
Also ein echter OG mit anderen Worten.
Er ist der Hammer gewesen, wirklich. Also ich habe da großen Respekt vor und fand es ganz witzig, dass ich irgendwann auf meiner eigenen musikalischen Entdeckungsreise wieder in seinem Plattenregal landete.
Das ist total lustig. Cool. Ja, ich mache die Geschichte hier auch am Ende ganz rund.
Ja.
Wenn du heute so auf Rap-Szene blickst und vielleicht auch ein kleines bisschen im Vergleich zu dem, wie du es kennengelernt hast, als du damit angefangen hast, wie würdest du sie heute beschreiben, vielleicht zu damals?
Ja, mehr Mainstream auf jeden Fall. Viel läuft so über Follower und Klicks und so weiter. Und mir geht häufig die Idee und Identifikation dahinter verloren. Ich würde sie niemandem absprechen, vor allen Dingen den jungen Künstlerinnen und Künstler, die sich da jetzt echt erfolgreich auch platzieren. Aber ich würde mir wünschen, also für mich war es immer eine politische Musik. Und das fehlt mir, wenn ich mir die neuen Sachen anhöre. Sehr häufig. Da lande ich dann auch wieder beim Ami-Rap, ja, und hör immer noch Talib Kweli und Kendrick Lamar und bla bla bla, weil es mir häufig hier fehlt. Ja.
Ich schicke dir noch mal ein paar Leute, vielleicht, es gibt sie nämlich alle. Das Interessante heute ist, dass durch diese große Vielfalt sie einfach verloren gehen.
Die Fülle auch, ja.
Genau, weil man das auch gar nicht mehr handeln kann. Hm. Denn alleine die Tatsache, dass jeden Freitag 40 neue Singles rauskommen und damit eine Flut an Künstlern, dann kann man, es ist gar nicht mehr so einfach, genau das zu finden, was man sucht. Weil ich finde halt das schön, es gibt das alles, was du beschreibst. Aber sie sind nicht mehr so präsent, wie es vor ein paar Jahren war, weil vielleicht der Zeitgeist ein anderer ist.
Ja, also ich bin auch nie so eine gewesen, die wirklich so ein Digger, also nicht Digger, sondern im Sinne von Graben.
Digger in the
Crates. So eine Gräberin, die immer gesucht hat nach dem neuen heißen Scheiß oder so, sondern ich bin da auch komplett von meinem Freundeskreis oder auch, weiß ich nicht, weil den Menschen, die man folgt, auf den sozialen Netzwerken oder so geprägt. Also ich bin da jetzt nicht voll der Profi, der ne, sofort ein Feeling hat und die ausmachen kann.
Aber du bist Rap-Fan und deswegen bist du hier.
Ja, voll. Also ich bin, da stehe ich auch voll zu, das ist für mich identifikationsstiftend, wohltuend auf der Gefühlsebene.
Ich glaube, ich möchte Mitglied eurer WhatsApp-Gruppe werden und dann bestücke ich euch immer mit neuen Sachen.
Ich glaube, alle finden es okay, wenn ich das, ich werde das gleich mal fragen, aber ich denke, da kann ich die Antwort jetzt schon geben. Das wäre eine große Ehre für uns, Nico.
Was ist Rap heute für dich?
Für mich persönlich oder für unsere Gesellschaft? Für mich persönlich?
Dann,
ja, dann das ist nämlich die entscheidende Frage. Also für alle habe ich, glaube ich, gerade schon beantwortet. Also, ja, ne,
dann für dich persönlich.
Für mich persönlich ist es ein Lebensgefühl. Nach wie vor ziehe ich meine Kraft aus Rapmusik und wenn ich Texte schreibe, hilft mir das wahnsinnig, ja, weil da hast du auch einen Flow und eine Überlegung und einen Aufbau und willst ja auch versuchen, mit deinen Reden Emotionen zu transportieren. Aber es hilft mir eben auch echt über schwierige und auch über schöne Momente. So, es holt mich runter und holt mich wieder rauf. Wir hatten das gerade, das hat auch irgendwer neulich gesungen. Habe ich vergessen, aber nee, es ist einfach Lebensgefühl. Stärkt mich in allen emotionalen Lebenslagen.
Zum Schluss möchte ich mit dir noch drei kleine Kategorien durchgehen.
Oh oh.
Die erste,
ist das ein Wissenstest jetzt?
Ja, nee, gar nicht, überhaupt nicht. Das ist ja das Schöne an diesem Format. Das ist mir auch immer sehr wichtig, das zu betonen. Hier geht es nicht um Wissen. Ist vollkommen egal. Du, selbst wenn du Künstler nicht kennst oder so, darum geht es gar nicht. Es geht mir ums Gefühl. Mhm. Und es geht mir um eine Einordnung. Und das ist jetzt dann der Punkt, wo vielleicht ich ein bisschen mehr Einordnung brauche. Und ich mache es bei dir, ich mache den Einstieg ein bisschen einfacher. Was denkst du über Samy Deluxe?
Großartiger Künstler, toller Mensch. Und Freund.
Das ist ja auch ein Zusatz, den man dazugeben kann, der ja ganz interessant ist, weil es ja bestimmt auch dazu führt, dass man in zwei verschiedenen Welten sehr aktiv ist, aber es irgendwie dann doch auch da die Verbindung gibt, dass man gar nicht so weit voneinander weg sein muss. Ja. Nur weil der eine Politiker ist und der andere Rapper ist, der vielleicht gegen
Politiker
rappt.
Wir stellen immer wieder fest, dass wir sehr viele Gemeinsamkeiten haben und ich, also seine Kritik an Politik kann ich auch größtenteils teilen.
Da wir nicht so viel über deine konkreten Ami-Rap-Vorlieben gesprochen haben, schieße ich jetzt mal ein bisschen ins Blinde hinein. Was denkst du über Kanye West?
Oh, ganz, also kriege ich Gänsehaut. Ganz gruselige Entwicklung. Ich weiß nicht. Eigentlich ein krasses Talent, wenn man jetzt den Rap und sein Talent an sich sieht, ja. Aber der vertritt Haltung und mit seinem ganzen Jesus, ich finde, oder wir finden uns alle und unter dem der schützenden Hand Gottes kann ich persönlich nicht viel anfangen. Und dass er Präsident wird, halte ich für eine gewagte These und hoffe, dass das nicht passiert.
Die Frage wollte ich am Ende stellen, weil ich habe hier die leise Theorie für mich aufgestellt, dass das Ganze, was er da gerade macht, am Ende ist wie so ein ein riesengroßer Plan. Ganz am Ende sagt er, haha, Leute, das war alles nur ein Witz. Erstmal die Kappe aufsetzen, dann jetzt, guck mal, was sind die wichtigen Elemente, die du brauchst, um amerikanischer Präsident zu werden? Patriotismus.
Das war Eine heiße First Lady.
Und
check.
Und Glauben.
Ja.
Eigentlich macht er nach Reißbrett im Moment alles, um amerikanischer Präsident zu werden.
Ja, und das Verrückte ist, nach Trump, everything is possible.
Ja, make change, please. Ja. Was denkst du über Materia?
Super sympathisch. Ich stehe total auf Masimoto, obwohl ich lange damit gefremdelt habe. Aber dann habe ich es live gesehen und fand es mega. Mega Show und mega smarte Texte. Ich finde, er ist ein richtig guter Texter.
Wir gehen mal ein bisschen an die Ursprünge und das ist die Glaubensfrage. Was denkst du über Tupac?
Also ich war immer Team Tupac.
Ja?
Ja, auf jeden Fall. Und für mich, also in meiner Wahrnehmung war das so der erste Conscious Rapper. Obwohl...
Das ist stark formuliert.
Von dem Typen. Wahrscheinlich kriege ich jetzt von allen Seiten Hassmails oder so.
Nee, das nicht. Aber es ist total faszinierend, weil er halt für, würde ich sagen, 9 von 10 halt der harte, krasse Straßenrapper ist. Aber ich sehe ihn genauso als einen Typen, der einfach so viel Knowledge verbreitet hat, die Leute gar nicht richtig mitgekriegt haben, habe ich manchmal
auch
das Gefühl.
Ja, auch so identitätsstiftend, ja. Also the darker the berry, the sweeter the juice.
Ja.
The darker the flesh, the deeper the roots. Ich dachte so, was? Man muss nochmal hören. Was? Ja. Krass, was für eine Botschaft. So, ich war komplett geflasht von so vielen Texten von ihm und das war auch definitiv so, auch ähnlich wie bei Freundeskreis, so da wirklich auch die Reimkunst, ja, ganze Sätze aufeinander zu reimen. Da dachte ich so, ist das möglich? Ja, es ist. Nee, ich fand ihn großartig immer und das, obwohl der ja auch ambivalent ist, ne, hat Dre, glaube ich, ja mal als ätzenden Homo beschrieben oder stand ja auch unter dem Verdacht, ich weiß gar nicht, ob verurteilt oder nicht, eine Frau vergewaltigt zu haben und so. Also das ist ja auch total ambivalent. Und trotzdem kann ich ihn reduzieren auf so viele Texte, wo ich echt denke, wow, das muss echt krass gewesen sein für die Leute in der Zeit, das zu hören. Ja, wie kraftgebend so. Mhm. Und deshalb kann ich das respektieren.
Man muss auch ganz ehrlich sagen, ich bin mir ziemlich sicher, dass er bis heute noch jedem dritten, vierten von 5 Jungen auf der Straße irgendwie die Identität gibt, ist durch seinen Struggle zu schaffen. Ob er es auf den geraden oder ungeraden Weg macht, das ist dann immer jedem selbst überlassen und dann die richtige oder falsche Entscheidung im Leben. Aber Tupac ist immer der ihnen das Gefühl gibt, sie können es irgendwie schaffen.
Ja, das war ja bis heute so. War ja auch wirklich eine krasse Karriere in der Zeit so.
Der letzte ist eigentlich ein No-Brainer, aber ich will es dann für das runde Bild machen. Was denkst du über Trettmann?
Ich liebe ihn. Ausrufungszeichen.
Punkt. Dann kommen wir zur zweiten Rubrik, die ist ein kleines bisschen schneller, ist die Real Talk Rubrik. Ich möchte dich einordnen. Entweder oder fragen, du musst entscheiden. Deutschrap oder international?
Deutschrap.
Gangster oder conscious?
Conscious.
Eher so Partykram oder so Kapuze hoch?
Kapuze hoch.
Classic or new shit?
Classic.
Und Mainstream oder Underground?
Ich entscheide mich nicht.
Musste ich entscheiden.
Mainstream, dann, wenn sich der Underground durchsetzt, also rein schummelt.
Aber schon eher so Mainstream. Das wäre sehr
am Ende ist es Mainstream, ja.
Danke, das heißt, du bist die Deutschrap-liebende Conscious, Kapuze hoch, Classic, Mainstream-Rap-Fan.
Was sagt das über mich?
Das werden wir sehen, wenn Name Originals die Karikatur von dir gezeichnet hat, die er daraus macht. Das,
okay.
Das ist der Grund, warum wir diese Kategorie machen. Das kann ich jetzt am Ende ja mal bei leaken. Habe ich bisher noch nie gemacht. Aber es wird ja von jedem meiner Gäste wird von ihm ein Charakter gezeichnet und das ist immer die Basis dafür.
Ach, interessant. Okay, ich trage aber mehr Mütze als Kapuze.
Okay, schönen Gruß. Also Mütze mit Kapuze. So eine Wollmütze mit Kapuze.
Nee, eigentlich nur Mütze. Eigentlich gar keine Kapuze.
Ja, aber die Kapuze, das ist gut so. Das, ja, okay. das ist dann cool. mehr Hip-Hop.
Wenn wir dann noch Ohrringe machen, große Kreolen, dann geht das.
Ja, noch weitere Wünsche, das ist die Chance, das auszudrücken.
Muss gut aussehen, meine Haare müssen liegen und ja.
Du kriegst sehr große Augenringe.
Bitte nicht das Motto meines Pullis heute.
Den sieht man ja nicht. Aber du kriegst sehr große Augenringe, das gehört dazu. Das ist dein Stil, da musst du durch.
Kriege ich jetzt.
Zum Schluss bleibe ich noch dabei, dass ich 3 Songs von dir brauche für unsere Playlist.
Da bin ich ja auch nicht vorbereitet drauf. Also Intro von Trettmann darf auf jeden Fall
vom
rauf.
Vom DIY-Album? Oder?
Nee, das ist das neue, das Intro.
Okay, vom Trettmann-Album.
Mimimi von Samy Deluxe und vielen anderen begnadeten Künstlern.
Ah, der Remix.
Und ich nehme mal irgendwas Ami-Rap-mäßiges. Ride On von The Roots.
Stark. Danke, Luise.
Gerne.
Das war die Folge mit Luise Amtsberg und vielen Dank nochmal, dass du dabei warst, denn auch das war wieder für mich ein sehr schöner Ausflug. So ein bisschen in die Liebe von Hip-Hop, die ich hier durch sie wieder neu erleben durfte. Und das gilt auch für alle anderen Folgen, denn wir haben mittlerweile 10 Folgen Was ist Rap für dich produziert, die ihr alle noch auf allen Plattformen hören könnt. Dafür habt ihr noch ein bisschen Zeit, denn das ist das offizielle Ende der ersten Staffel, also bitte hört euch diese 10 Folgen einfach nochmal an und dann geht es Anfang nächsten Jahres weiter mit der 2. Staffel von Was ist Rap für dich? Bis dahin habt ihr die Möglichkeit natürlich auf allen sozialen Netzwerken mich anzuschreiben, mir zu erzählen, was für euch Rap ist, mir vielleicht ein kleines bisschen von eurem Gefühl dafür zu geben, damit ich auch meine Liebe für diese ganze Sache nicht weiter verliere, sondern immer dabei bleibe. Und ihr könnt mir schreiben über wasistrap@podstars.de. Und ich freue mich auf den Austausch und dann hören wir uns wieder, wenn es beim nächsten Mal heißt, was ist Rap für dich? Bis dahin, macht's gut, ciao und bis bald.